Rinzai Rocco, Vorträge, Kapitel 8. Der Meister nahm Platz auf dem hohen Stuhl in der Halle. Er sagte, ein Mensch ist unendlich lange unterwegs und hat doch nie sein Heim verlassen. Ein anderer hat sein Zuhause verlassen, ist aber dennoch nicht unterwegs. Welcher von ihnen verdient die Geschenke von Menschen und Göttern? Dann erhob er sich und ging. Das Rinzai Rocco, das ist eine Sammlung von Reden und Gegebenheiten aus dem Leben von Rinzai. Rinzai, der als Gründer unserer Zen-Tradition hier anzusehen ist. Obwohl das Rinzai Rocco keine Koansammlung wie das Mumonkan oder das Higikan Rocco, das sind wohl die bekanntesten Koansammlungen, also obwohl das Rinzai Rocco keine Koansammlung ist, verwenden wir in der Rinzai-Tradition viele Kapitel, wie auch dieses kleine Kapitel, als Koan. Und warum auch nicht? Schließlich können wir fast jede Lebenssituation auch von uns als Koan ansehen. Und diese Lebenssituationen, die können ganz banal sein. Ich denke da so an eine Situation vor, ich glaube, 2 Wochen. Da, ihr müsst wissen, also meine neue Sportart ist Nordic Skating. Das ist dies mit diesen riesenlangen Stöckern, mit so großen Rollen dann irgendwie durchs Blockland zu rollen. Na, wenigstens danach muss ich immer, da ich nur etwas älter bin, immer ausgiebig mich dehnen, und zwar direkt nach dem Sport, also genau da, wo ich mein Fahrrad abgestellt habe. Das ist so eine Art Parkplatz, wo aber nie einer parkt. Aber an dem Tag parkte da jemand. So ein junger Mann in einem uralten Mercedes, Diesel, tök, 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 tök. Ich bin dann an die äußerste Ecke gegangen, 10 Meter entfernt, und es stank immer noch nach verbranntem Diesel. Und dann ging bei mir der Gedankenapparat los. Wie kann der das eigentlich machen? Soll ich den Mann nicht bitten, das Motor auszustellen? Das ist doch eine Ökosauerei, den Motor laufen zu lassen. Und außerdem, der muss mich doch sehen. Der sieht, der hat mich doch sogar gesehen. Und der muss doch wissen, dass es irgendwie nicht schön ist. Und so kalt scheint es ihm ja auch nicht zu sein. Sonst hätte er das Fenster nicht aufgemacht. Ich hatte aber Bedenken. Irgendwie kriege ich, wenn jemand so rücksichtslos ist, dann kriege ich bestimmt einen blöden Kommentar. Und da hatte ich keine Lust, was zu sagen. Außerdem, wie meine Frau immer sagt, immer, Menno, musst du alle anderen belehren. Also deswegen bin ich natürlich jetzt auch Zen-Lehrer. Aber immer musst du andere belehren. Aber dann habe ich mir gedacht, wenn niemand jemals irgendetwas sagt, dann ändert er sein Verhalten ja nie. Und da meine Frau nun nicht da war, habe ich mich dann getraut. Und bin dann hin zu ihm gegangen und habe mir so eine gewaltfreie Kommunikation nach Marshall Rosenberg überlegt. Also erstmal das Bedürfnis des anderen erfragen und wertschätzen und dann sein eigenes Bedürfnis zu nennen. Bin da hingegangen und habe zu ihm gesagt, vielleicht gibt es ja einen guten Grund, dass Sie Ihren Motor laufen lassen, aber vielleicht ist es auch möglich, den auszustellen. Und schwupp, Entschuldigung, zack, Zündschlüssel, Motor war aus, alles gut. Und ich habe weiter meine Übung gemacht. Und alle meine Gedanken und meine Herumphilosophien waren umsonst gewesen. Und ich glaube, ich merke an eurem Grinsen und Lächeln, dass ihr solche Situationen kennt. Anstatt, dass wir in die konkrete Situation gehen und etwas ausprobieren, neigen wir zum Herumphilosophieren. Und das umso mehr, je komplexer so eine Alltagssituation ist. So ein Alltagskoan ist. Und genauso ist es auch bei den chinesischen und japanischen Korans, je komplexer die sind, desto mehr können wir daran herumphilosophieren. Und das will ich jetzt auch mal tun. Dieses Herumphilosophieren an einem komplexen Koran. Ein Mensch ist unendlich lange unterwegs und hat doch sein Heim nie verlassen. Ein anderer hat sein Zuhause verlassen, ist aber dennoch nicht unterwegs. Welcher von beiden verdient die Geschenke von Menschen und Göttern? Welcher von beiden ist zu loben? Ist es derjenige, der sein Heim nie verlassen hat und, wie Goethe sagt, ich werde insgesamt 3 Goethe-Zitate, glaube ich, bringen. Also ist es derjenige, der sein Heim nie verlassen hat und, wie Goethe sagt, um zu begreifen, dass der Himmel überall blau ist, braucht man nicht, um die Welt zu reißen. Also unter dem Gesichtspunkt der Klimaerwärmung ist derjenige bestimmt zu loben. Und wenn wir uns alle so verhalten würden, erinnert euch mal an April 2020, wer da mal in den Himmel geschaut hat, wenn wir uns alle so verhalten würden, dann könnten wir uns alle an einem blauen Himmel ohne Kondensstreifen durch Flugzeuge erfreuen. Aber das ist die eine Seite. Genauso können wir uns überlegen, ob der Mensch zu loben ist, der in der Welt herumreist. Namibia, Malediven, Bali, Grönland und so weiter. Weil, und jetzt wieder Goethe, weil eine Reise berichtigt, belehrt und bildet. Und wir wissen von Goethe mit seiner Italienreise, wie sehr ihn das begeistert und beflügelt hat. Allerdings kann Mann oder Frau unendlich lange unterwegs sein, wie Rinzai sagt, und doch sein Heim nie verlassen haben. Als ich neulich meine Schwester besuchte, und jetzt geht das mit den Flügen ja wieder los, wenigstens damals ging es los vor ein paar Wochen. Also als ich meine Schwester besuchte, plötzlich füllte sich der Zug in Flugplatznähe mit den typischen Rollkoffern. Ich glaube, ihr kennt die, so Riesenteile. Man fragt sich immer, was nehmen die bloß für 2 Wochen mit? Und dann sind die noch in so eine stabile Frischhaltefolie eingewickelt, damit die möglichst nicht verschrammen. Man darf dann auch nicht, ich durfte auch nicht meinen schmuddeligen Rucksack da drauf stellen, trotz dieser Frischhaltefolie. Und da das ja oft passieren kann, dass ja jemand trotzdem das da drauf packt irgendwas, werden die dann auch gern in den Zuggang gestellt, wo sie dann den Weg versperren, oder sie werden von meinen Füßen gequetscht, dass man sich dann freut, wenn man da sitzt. Gut, und dann gehen, aber das ist jetzt eigentlich nur so die einleitende Stimmung in dem Zug, dann gehen die Gespräche los. Die kommen ja nur alle gerade von der Flugreise wieder. Und dann erwartet man natürlich, dass sich über die Lebensart der Madeira unterhalten wird oder Kanarierinnen. Aber nein, es geht um die Betten. Die Betten im Hotel und das Frühstück und das Mittagessen und was man alles am Hotelservice auszusetzen hat. Das sind Menschen, die unterwegs sind und doch ihr Heim nie verlassen. Da lobe ich mir doch den anderen, der sein Zuhause verlassen hat und dazu nicht unterwegs sein muss, sich also auf eine innere Suche begeben hat. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir im Zen alle für uns beanspruchen, dass wir uns auf eine innere Suche begeben haben. Und wenn ich mich auf eine innere Suche begebe, dann bin ich natürlich nicht so bösartig, wie ich es eben war, mit den Menschen mit den Zellophan-geschützten Rollkoffern. Das war natürlich unbuddhistisch, so rumzulästern, weil ich weiß ja gar nicht im Einzelnen, was bei den Personen dann wirklich das Bedürfnis war, nur für diese vielleicht etwas oberflächliche Urlaubsreise. Das weiß ich ja gar nicht. Wenn wir überhaupt von Urlaubsreisen reden dürfen bei diesem Koran. Es geht ja im Grunde um Reisen nach innen, um innere Prozesse. Was anderes wird Rinzai nicht gemeint haben. Und dabei ist es ja so, dass der eine unendlich lang unterwegs ist. Er hat sich also auf die Suche begeben. Was wir ja alle tun hier, denke ich mal. Wir haben uns alle auf die Suche begeben. Aber dieser eine, der unendlich lange unterwegs ist, der verlässt sein Heim nie. Denn sobald es ans Eingemachte geht, sobald er sich oder sie sich wirklich auf Zen einlassen muss, schreckt dieser Mensch zurück und zieht sich wieder in sein Vorstellungsschneckenhaus zurück. Ein typisches Merkmal für dieses Es geht ans Eingemachte, das ist, wenn uns die Zen-Übung langweilig wird. Also ich kenne das von mir, wenn ihr bei euch sucht, vielleicht ist bei dem einen oder anderen von euch auch schon mal dieses Merkmal aufgetreten. Das ist ganz logisch, denn für unser aufgeregtes Ich-Bewusstsein, nein, Ich-Bewusstsein ist falsch, für unser, ich sage jetzt mal Ego, obwohl das auch mal Missverständnisse hervorrufen kann, für unsere ich-zentrierte Vorstellung, für unser Ego. Für unser Ego ist Langeweile ein Horror, nein, der Horror. Wenn wir uns nämlich langweilen, dann könnten wir nämlich entdecken, dass wir auch ohne ich-zentrierte Gedankengänge, also ohne diese ganzen Gedankengänge, das muss ich noch kaufen oder das muss ich noch erleben oder das muss noch sein, dass wir ohne diese Gedankengänge ein erfülltes Leben führen können. Und das ist natürlich für so ein, ich sag mal wie mit Müllermilch, kennt ihr die Werbung von Müllermilch? Essen fürs Ich, war mal eine Werbung von Müllermilch. Essen fürs Ich, also und für, wirklich, das ist immer so, Essen fürs Ich. Und aus so einer Vorstellung heraus ist das natürlich ein Schrecken, sich zu langweilen. Dann könnten wir entdecken, dass es an sich schon genug Lebens- und Liebenswertes da ist, um glücklich zu leben, ohne dass wir immer was Neues suchen müssen. Wir könnten entdecken, dass das Leben schon voll genug ist, ohne dass wir ständig etwas dazu tun müssen. Besonders, das bezieht sich natürlich auf ein Leben hier in Deutschland oder Frankreich, wo ich denke, ein sehr, 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 sehr großer Teil der Bevölkerung hat diese Möglichkeit, hier glücklich und zufrieden zu leben, ohne ständig was Neues zu brauchen. Aber das ist so ein typisches Beispiel oder Merkmal oder woran wir merken können, dass es jetzt bei der Zen-Übung irgendwie ans Eingemachte geht. Also wenn ich jetzt Eingemachte sage, also es geht nicht gegen Marmelade hier. Also für so ein typisches Beispiel oder sagen wir mal Merkmal für drohendes Eingemachte, wo wir zurückschrecken, das ist, dass wir das Gefühl haben, im Zen nicht weiterzukommen. Es ist so dieses Zen bringt mir nichts mehr. Ich kenne das von mir selber. Hatte ich auch schon mal. Meine damalige, ist schon ein bisschen zurück, aber meine damalige Reaktion, ein bisschen zurück sage ich jetzt, 1986 oder sowas. Meine damalige Reaktion war, mein Zen-Engagement auf Sparflamme weiterzuführen. Das, also die Reaktion auf, es wird irgendwie bedrohlich oder irgendwas wird jetzt gefordert, was mich aus meiner scheinbar zufriedenen Zuhause raustreiben könnte. Zen hat irgendwie gedrückt und dann kriegt man Angst. Und meine damalige Reaktion war, mein Zen-Engagement auf Sparflamme weiterzuführen. Das ist auch nicht falsch. Und es hat mir nicht geschadet. Das ist aber keine Dauerlösung, wie ihr euch vorstellen könnt. Also ich habe mal so ein Wildnistraining gemacht mit meinen Kindern zusammen. Und da war eine Aufgabe, wir haben so einen Stab bekommen, so einen Stab und ein Stück Holz. Und dann mussten wir erstmal mit den Händen, aber dann hatten wir so eine Art Flitzebogen, könnt ihr euch das vorstellen, so einen Bogen, wo zwei Seile, so Bindfaden gespannt sind. Und dazwischen ist eigentlich die Stange aufgehoben. Und immer wenn man an dem dreht, an dem sich bewegt, dann dreht sich ganz schnell dieser Stab. So haben die Ureinwohner damals Feuer gemacht. Nämlich, wenn dieser Stab sich auf einem anderen Holzstück dreht, ganz schnell, was man mit den Händen gar nicht kriegt, dann fängt es irgendwann so heiß zu werden, dass das Holz anfängt zu kokeln. Und so ist es mit der Zen-Übung. Es fängt an zu kokeln, es wird uns zu heiß, und was machen wir? Hören auf. Machen nicht mehr, die drehen das nicht mehr so schnell, werden vielleicht langsamer. Und ich sage euch, wenn man das macht, wird es nie zu Feuer kommen. Nie. Wir müssen also durch dieses Heiße durch dieses Unangenehme. Also in der Wildnistraining, wenn man muss so lange drehen, bis man Schweiß ausbricht und bis dann wirklich Feuer entflammt. Es klappt. Ich habe es geschafft. Meine Tochter auch. Aber das war nicht die Zen-Übung. Das war leider nur Feuer erzeugen. Nur als Beispiel. Buddha bringt das übrigens, glaube ich, auch mit dem Feuermachen. Dieses Beispiel, wenn man beim Feuermachen immer unterbricht, wird es nie zu einem wirklichen Feuer kommen. Das ist eben, das ist ja klar, dass wir zurückschrecken, wenn es zu heiß wird. Wenn wir unser gewohntes Zuhause verlassen müssen. Ein Zen-Leben auf Sparflamme ist vorübergehend völlig in Ordnung, aber auf Dauer hilft es uns nicht weiter. Irgendwann müssen wir wieder zurück zu einer intensiveren Übung. Ein anderes Reaktionsmuster ist, das sehe ich bei manchen von meinen ehemaligen Zen-Schülerinnen und Zen-Schülern. Die andere Reaktionsmöglichkeit ist, statt Zen auf Sparflamme zu machen, dass wir was anderes suchen. Ist ja auch in Ordnung. Wir begeben uns auf eine unendlich lange Reise und machen spirituelles Inselhopping von einer esoterischen Schule zur anderen. Das kann man machen, aber spätestens nach dem dritten Inselhopping, nach der dritten Insel, dann sollte man sich entscheiden und dabei dann bleiben. Weil wenn wir immer spirituelles Inselhopping betreiben, dann machen wir genau das unendlich lange unterwegs sein. Aber im Grunde verlassen wir unser Haus nicht. Das ist so ähnlich wie dieser Geschichte von einem Mönch, der hatte seinen Rucksack voll mit Pferdescheiße und ging von einem Kloster zum anderen. Immer wenn er der Klostertür klopfte und die machte die Tür auf und er stellte seinen Rucksack ab, dann sagte er, oh, hier stinkt es nach Pferdescheiße. Hat den Rucksack wieder aufgeschnallt, ist zum nächsten Kloster gegangen. Ja, das klappt nicht. Man muss schon mal die Pferdescheiße sich angucken. Also, wenn ihr jetzt bei dem Zen-Weg bleibt und dann diese typischen Hemmnisse spürt, dann müsst ihr einfach weitermachen. Stetig weiterüben. Und nicht ewig was Neues suchen. Also ihr müsst diese Pferdescheiße im Rucksack aufmachen. Und nicht ewig woanders suchen. Und unser Heim nie zu verlassen. Also loben wir doch wohl den anderen, der sein Zuhause verlassen hat. Denke ich erstmal. Von dem sagt Rinzai aber, dass er dennoch nicht unterwegs ist. Und da muss man sich natürlich fragen, was bedeutet das? Er hat ja nur zwei bestimmte Typen beschrieben. müssen nicht wir sein. Aber es ist interessant, sich mit diesen beiden Typen zu beschäftigen. Den einen haben wir ja schon, der ständig vorgibt, auf der Suche zu sein, aber im Grunde nichts an sich ranlässt. Und jetzt kommt der andere, der sein Zuhause verlassen hat, aber dennoch nicht unterwegs ist. Wer ist denn das? Gibt's nicht ganz so häufig. Ich kenne 2 oder 3 Leute. Das sind Leute, die meinen, Zen zu beherrschen. Sie suchen nicht mehr. Es heißt ja nicht, dass wenn wir den Zen-Weg gehen, dass wir nicht ungefähr unsere Richtung wissen. Wir wissen, da hinten ist der Polarstern Buddha und da gehen wir hin. Aber wir sind auf der Suche. Und jemand, der meint, Zen zu beherrschen, der weiß, was ihn erwartet. Obwohl es im Zen nie und nimmer ein stabiles Ziel gibt. So ein Zen-Sofa, auf das wir uns dann zur Ruhe setzen können und unser Zen pflegen können. Erledigt, geschafft, fertig. Das klappt nicht. Deswegen gehört die Suche dazu. Dieses Neugierige dabei sein. Dieses Ausprobieren. Ich probiere jetzt mal aus, was der junge Fahrer mit dem Mercedes da sagt. Zen ist grundsätzlich Anfängergeist. Bleibt auf der Suche. Der Weg ist das Ziel. Das ist zwar abgeschmackt, aber ist tatsächlich so. Und Goethe sagt das auch. Jetzt kommt das dritte Zitat, was ich mir rausgesucht habe. Goethe sagt, man reist ja nicht, um anzukommen, sondern um zu reisen. Also es betrifft auch die Reisen. Diese beiden Typen, die Rinzai beschrieben hat, die verdienen also beide keine Geschenke von Menschen und Göttern. Wir loben beide nicht. Aber wir sollten auch nicht zu hart mit den beiden umgehen und auch nicht zu hart mit uns umgehen. Bei der Zen-Übung geht es immer darum, beide Bewegungen zu verbinden. Und das ist ziemlich schwierig. Und zwar beide Bewegungen heißt, sich auf eine unendlich lange Suche zu begeben und dabei sein Zuhause zu verlassen. Und dass wir da manchmal schwächeln, das sollten wir uns zubilligen. Das ist verständlich. Also, wenn wir uns auf eine unendlich lange Suche begeben und dabei unser Zuhause verlassen, dann können wir schon manchmal Angst kriegen und schwächeln. Deswegen hat Buddha auch gesagt, ein Jahr vor seinem Tod hat er zu seinen Schülern und Schülerinnen gesagt, seid euch selbst eine Insel, euch selbst eine Zuflucht. Nehmt die Leere als Insel, die Leere als Zuflucht. Und um dann eine Warnung vor dem Inselhopping zu bringen, sagt er dann noch zum Schluss, nehmt keine andere Zuflucht. Und dieses Insel, das finde ich ein schönes Bild. Wir müssen das unterscheiden von dem, sein Heim nicht verlassen. Darum geht es nicht, sondern es geht schon darum, sein Zuhause, irgendwann auf dem Zen-Weg sein Zuhause von seinem ganzen Vorstellungssalat zu verlassen oder immer wieder zu verlassen. Aber die Insel ist ein anschauliches Bild. Stellt euch vor, ihr seid auf einer Insel umgeben von einem tobenden Ozean. Und wenn ihr heute Nachmittag euch nach Hause begebt und die Zeitung aufschlagt, dann werdet ihr ja diesen tobenden Ozean wieder sehen. Also wenn ich da nur denke an diesen ganzen Kram aus den letzten Monaten von Geschäftsleuten, die sich eine Steuer mit Cum-Ex-Tricks in Milliardenhöhe zurückzahlen lassen, obwohl sie diese Steuer nie bezahlt haben. Und die dann sagen, oh, wir wussten gar nicht, dass das verboten ist. Wir dachten, das wäre rechtens. Ich meine, das ist ein tobender Ozean für mich. Oder Politiker, die sich mit Corona-Schutzmasken da eine goldene Nase verdient haben. Oder ganz alltäglich, jeden Tag auf dem Bürgersteig. Da fragt man sich, ein Bürgersteig ist 1,50 Meter breit. Warum muss der Elektroroller genau in der Mitte stehen? von diesem Bürgersteig. Ich glaube, das habt ihr euch schon alle mal gefragt. Da fragt man sich doch mal, was geht in den Gehirnen dieser Menschen vor, wo es doch rechts und links eine Gelegenheit gäbe, den hinzustellen. Also, das sind kleine Sachen von Tobel. Es gibt riesige Sachen, Lukaschenko, ich brauche gar nicht, ihr wisst genau, was ich meine. Und um diesen tobenden Ozean und um dem überhaupt unser buddhistischer Gleichmut zu behalten, da brauchen wir eine Insel. Brauchen wir tatsächlich eine Insel, die uns hilft bei unserer Suche. Wir brauchen Buddhas Lehre und unsere Zen-Sangha, die wir nicht unterschätzen sollen. Dieses einfach mittwochs oder montags oder donnerstags, ach, da gehe ich jetzt einfach hin, jetzt habe ich gerade mal keine Lust, aber dieses einfach eine Sangha zu haben, mit der man sich auch manchmal austauscht. Reden darf man im Zen übrigens auch. Und ja, aber diese Insel darf natürlich kein Haus aus Beton sein. Dieses Betonhaus, das könnte sein, ich bin Buddhist, ich und ich weiß es. Das meine ich nicht. Also ich meine eine Insel, von der wir aus eintauchen. Also wir tauchen von der Insel aus ein in die Wirklichkeit. Und wir nehmen Zuflucht zu dem konkreten Augenblick, das, was gerade ist. Und wenn dieser konkrete Augenblick ein stinkender Dieselmotor ist, dann sollten wir das ansprechen, ohne Schaum vor dem Mund. Und ohne zu wissen, wie der andere tickt. Und genauso mit diesen Rollkoffern oder ich hatte noch neulich was ganz anderes erlebt, das ist sogar 3 Tage. Ich habe da so einen flüchtigen, mehr oder weniger flüchtigen Bekannten, das ist ein Vater eines Spielkameraden meines Sohnes, also aber ein Findorfer und man sieht sich dauernd auf dem Fahrrad. Und seit einiger Zeit grüßt er mich irgendwie gar nicht mehr, als wenn ich aus Glas wäre. Und vor ein paar Tagen, da habe ich ihn tatsächlich, da musste er irgendwie vor einem Geschäft absteigen und da habe ich mir ein Herz genommen und habe ihn gefragt, sag mal, und dann sagt er, ja, du, das ist super gut, dass du das ansprichst, weil das ist mir immer so peinlich. Ich sehe so schlecht, ich muss mich beim Radfahren dermaßen konzentrieren, dass ich überhaupt noch Radfahren kann. Das darf ich aber noch, aber ich muss mich dermaßen konzentrieren beim Radfahren. Ich kann überhaupt keine Gesichter erkennen. Wenn ich mich da noch auf beschäftigen würde, dann würde ich gleich vor. Also ich sehe dich, jetzt sehe ich dich natürlich auf einen Meter Entfernung, aber keine Chance. Tut mir leid. Fühl dich immer gegrüßt. Ja, also. Diesmal habe ich gedacht, jetzt muss ich gerne mal ansprechen. Und schwupp, hat sich das geklärt. Also meine Aufgabe an euch ist, ihr braucht keine Aufgaben, aber wenn ihr eine Aufgabe haben möchtet, dann sage ich, wenn ihr in den Alltag zurückkehrt, achtet mal darauf, wie oft ihr euch in das Zuhause eurer Vorstellung begebt. Das ist ein unheimlich gemütliches Zuhause. Nicht angenehm, das ist der Trugschluss, aber es ist deswegen so gemütlich und verführerisch, weil es so bekannt ist. Das haben wir immer schon so gehabt und das ist super toll und da fühlen wir uns wohl und verpassen die Möglichkeit, mal diese Zuhause der Vorstellung zu verlassen. Also, achtet mal darauf, wie oft ihr irgendwelche Vorstellungen darüber habt, wie etwas ist und warum es so ist, wie es euch erscheint und ob hinter stinkenden Dieselmotoren oder unhöflich Bekannten vielleicht eine Geschichte steckt, die ihr nicht kennt. Also diese Neugier, dieses Suchen. Also bewahrt euch euren Suchmodus, dieses Zen-typische Nichtwissen. Begebt euch in die Heimatlosigkeit, in die Unsicherheit, die entsteht, wenn alles leer von Vorstellung ist. Und ihr könnt dabei Zuflucht zur Insel von Buddhas Lehre nehmen und zur Insel eurer Sangha. Hi!